Sterben und Trauern, der Podcast mit Professor Ernst Engelke, einer der renommiertesten Palliativpsychologen, spricht über den Umgang mit Sterbenskranken, gibt Tipps und macht Mut. Herzlich willkommen. Unser Thema Premium Sterben in Deutschland, der Traum vom guten Ende, ob er in Erfüllung geht. Das wird ganz sicher nicht zuletzt davon abhängen, wo wir sterben werden und wer uns dort betreuen wird. Wir sprechen heute über das Wunschdenken und die Realität. Wir diskutieren über Organisationen und Orte für Sterbenskranke und Sterbende, über Vor- und Nachteile, im Krankenhaus zu sterben, auf einer Palliativstation, im Pflegeheim, im Hospiz oder eben doch zu Hause, wie es sich die meisten ja wünschen. Ja, wo ist denn jetzt nun der beste Ort, um zu sterben? Auch dieser Frage nähern wir uns und gleichzeitig wollen wir dazu beitragen, dass auch Sie über Ihr hoffentlich gutes Ende nachdenken.
Ja, Ernst, als Palliativpsychologe kennt sich kaum einer besser aus als du, wenn es um das Thema Sterben geht. Denn seit mehr als 50 Jahren ist es dein Fachgebiet. Du bist außerdem Mitbegründer der Hospiz- und Palliativbewegung in Deutschland und hast schon sehr viele Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet und kennst auch die Orte, an denen Menschen in Deutschland sterben. Wo endet denn der letzte Weg für die meisten Menschen?
Die meisten Menschen sterben in Krankenhäusern. Jeder Zweite verstirbt dort. Eine kleinere Anzahl verstirbt in einer Pflegeeinrichtung. Das ist jeder Vierte. Und dann eine kleine Gruppe, das sind etwa 20%, verstirbt zu Hause. Und eine andere ganz, ganz kleine Gruppe verstirbt irgendwo auf der Straße bei einem Unfall. So ist die Verteilung. Das sind geschätzte Daten. Die einzige Zahl, die wir ganz genau haben, das sind die von den Krankenhäusern, weil Krankenhäuser einen Entlassgrund angeben müssen und dann müssen sie auch angeben, dass jemand verstorben ist. Darum ist die einzige Statistik, die zu diesen Fragen belegt ist, die für die Krankenhäuser. Alles andere sind Schätzungen und die weichen auch immer etwas ab. Aber die Richtung stimmt eigentlich bei allen Fachleuten.
Unsere Straßenbefragung zeigt, wie groß der Wunsch ist, zu Hause zu sterben und auf was es Ihnen beim Sterben ankommt. Wir hören da mal ganz kurz rein.
Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie Sie eigentlich sterben möchten?
Möglichst schmerzfrei und ja, es soll keine lange Leidenszeit sein, also möglichst ohne Krankheit, am liebsten im Schlaf und am liebsten nicht einsam.
Auf jeden Fall im Kreise der Familie, im Kreise meiner Liebsten. Das wäre natürlich ein Wunschszenario, aber so wirklich hat man sich darüber noch nie wirklich, also Gedanken gemacht.
Und wo?
Zu Hause.
Warum?
Weil das Zuhause ist einfach das Nest, die gewohnte Umgebung, wo man sich wohlfühlt.
Ja, ich denke, zu Hause ist schön. Aber ich denke, letztendlich die anderen Aspekte sind wichtiger, finde ich. Also die Familie und auch die, im Frieden zu sterben, zu gehen.
Das Umfeld selber wäre mir persönlich, glaube ich, relativ egal. Also ob das jetzt zu Hause ist oder in der Klinik. Ich gehe davon aus, dass alle, die dem Prozess beiwohnen, dafür sorgen, dass die Stimmung so gut ist, wie eben nur möglich, den Umständen entsprechend.
Interessant auch in diesen Aussagen ist, dass die Kluft zwischen dem Wunsch und der Realität enorm groß ist und es einen krassen Gegensatz darstellt. Auf der einen Seite zu Hause sterben zu wollen und auf der anderen Seite haben nur etwa 20% der Menschen die Möglichkeit, wirklich im heimischen Bett zu versterben. Woran liegt das, Ernst?
Ja, das Erste, ich möchte etwas korrigieren. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, sondern so wird es geschehen. Es gibt durchaus Möglichkeiten, das zu verändern. Nur wir haben in Deutschland eine Situation, bei der aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung in den letzten 100 Jahren wir Einrichtungen bekommen haben für die Menschen, die sterbenskrank sind und die sterben. Und das sind vorrangig die Krankenhäuser. Und es gibt ja eine riesige Anzahl von Krankenhäusern und die sind darauf spezialisiert. Und wir haben andere Einrichtungen, die genauso aufgrund der Entwicklung in der Gesellschaft entstanden sind, die Pflegeheime. Und darum haben wir dort das vor allen Dingen. Aber die Situation zu Hause, jemanden im Sterben zu begleiten, ist völlig vernachlässigt worden und wird vernachlässigt aus Zukunft weniger noch sein, weil die Bedingungen, zu Hause zu sterben, einfach nicht so sind wie beispielsweise in einem Klinikum.
Und was muss geschehen, dass sich diese Bedingungen verbessern, damit der Wunsch vieler Menschen erfüllt werden kann, eben doch in den heimischen vier Wänden zu sterben?
Ich bin nicht sicher, ob dieser Wunsch, mit dem Zuhause zu sterben, auf einen konkreten Platz ausgerichtet ist, sondern vielmehr eine Metapher ist, wie jemand sterben möchte. Das heißt, begleitet von Menschen in einem, so wie die eine im Interview sagt, in einem Nest, in dem man sich wohlfühlt. Und dann ist es relativ gleich, wo es ist, wenn dieses Nest gegeben ist, in dem sich jemand wohlfühlt.
Und trotzdem möchte ich nochmal hervorheben, dass wir ja eigentlich in einer privilegierten Situation in Deutschland sind, weil es viele Menschen auf der Erde gibt, die eben nicht zu Hause im heimischen Bett oder in einem behüteten Bett, in einem Nest, wo auch immer das ist, wie du es gerade angesprochen hast, sterben dürfen. Denn wir haben jetzt mal vor Augen die Flüchtlinge, wir haben Kriege. Ist das Sterben in Deutschland ein Premiumsterben, würdest du sagen?
Im Vergleich zu fast allen anderen Ländern und auch zu den verschiedensten Jahrhunderten auf jeden Fall. Eine so exzellente Betreuung von Menschen, die sterbenskrank sind und auch sterben, hat es in Deutschland zuvor nicht gegeben. Das ist der Verdienst auch der vielen Menschen, die professionell damit befasst sind und auch, was an Geld zur Verfügung gestellt wird für diese Tätigkeiten. Und man muss sich wirklich in Deutschland im Klaren sein, wie Menschen sterben. Auch viele, viele Deutsche verstorben sind im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg, was im Augenblick Menschen ertragen müssen beim Sterben in der Ukraine oder jetzt die Hamas-Überfälle. Es ist unglaublich. Das heißt, in einem eigenen Bett, ob das nun in einer Klinik steht oder daheim in den vier Wänden, ist ein Privileg. Ist ein absolutes Privileg.
Du hast jetzt viele Kriterien schon angesprochen, aber was macht denn für dich ein gutes Ende aus? Und wo werden sie möglicherweise am ehesten erfüllt?
Also was macht ein gutes Ende aus? Das ist eine Fragestellung, die ständig diskutiert wird. Und es beginnt schon damit zu differenzieren, ob ich bewusst wissend sterbe oder sterbe, ohne es zu merken. Also was dann irgendein Komiker mal gesagt hat, am besten ist, ich sterbe und wache am anderen Morgen auf und ich bin tot. Mhm. Das ist so häufig der Wunsch, dass man nicht dabei ist, wenn man das leiden muss. Und das bedeutet für mich, weil das ja nicht der Fall sein wird, in Ausnahmefällen ja, natürlich, das gibt es, akute Herzinfarkte. Mhm. Und dass es eine Begleitung gibt, die möglichst Leiden lindert und auch Schmerzen der verschiedensten Formen des Schmerzens auch den Raum gibt, dass sie gelebt werden können, also dass geklagt werden kann über den Schmerz, über den Verlust, über den Abschied, dass das gegeben ist, aber nicht fixiert darauf, dass auch anderes gesehen wird, dass es nochmal ein freudiges Ereignis ist, wenn die Enkelkinder zu Besuch kommen oder andere Dinge. Das heißt, dass die Vielfalt des Lebens auch im Sterben berücksichtigt wird.
Und wo finden wir es jetzt am häufigsten?
Das kann ich nicht sagen, wo man es am häufigsten findet, weil das natürlich auch eine persönliche Einschätzung ist, wie man behandelt und betreut wird. Es gibt natürlich Klischees. Und die Klischees heißen, im Krankenhaus wirst du nicht so betreut, aber du wirst im Hospiz so betreut. Ein absolutes Klischee. Mhm. Und man tut damit den Menschen, die dort arbeiten, Unrecht.
Gutes Ende bedeutet ja, glaube ich, für viele Menschen auch schmerzfrei zu sein.
Ja, genau.
Gibt's das?
Da streiten die Palliativmediziner drüber. Die einen sagen ja, die anderen nicht. Aber die Schmerzgrenze ist sehr schwer auszumachen. Und wenn man Schmerzen ganz weghaben möchte, bedeutet das letztendlich eine Sedierung. Mhm. Und diese Sedierungen werden dann auch von Ärzten mittlerweile durchgeführt im Rahmen einer entsprechenden Behandlung mit Opiaten oder mit Mitteln, die jetzt möglich den Schmerz nehmen. Das heißt, diese Schmerzfreiheit ist immer auch dann gegeben mit dem Kosten, dass das Bewusstsein gestört ist, dass sie aufmerksam gestört ist. Ich denke, kostenlos kann man nicht von Schmerzen befreit werden.
Mhm. Du hast ja, hab's eingangs schon erwähnt, sehr viele Menschen im Laufe der Jahrzehnte in den Tod begleitet. Wie hast du dieses Sterben erfahren? Was würdest du sagen, aus dieser Erfahrung heraus, ein gutes Ende aus all diesen Erfahrungen für mich wäre was?
Dass ein gutes Ende in allen Einrichtungen, die für Sterbenskranke angeboten werden, möglich ist. Ich präferiere keine dieser Einrichtungen, weil es in allen den Einrichtungen Menschen gibt, die sich darum kümmern und darum sorgen, wobei die Rahmenbedingungen so sind, dass es häufig nicht so gelingt und gelingen kann, wie die das gern machen möchten. Da haben wir die Grenzen, das Stichwort ist dann Pflegenotstand, aber der Begriff Pflegenotstand ist auch eine Vereinfachung für die ganze Geschichte. Da hat man einen Namen für eine Geschichte, aber man schaut sich nicht differenziert an, was da alles mitspielt. Ein entscheidender Punkt dabei ist, dass gerade die Einrichtungen wie Kliniken oder wie Pflegeeinrichtungen von den Patienten und auch von den Angehörigen behandelt wird wie eine Autowerkstatt. Das bedeutet, der Patient wird dort abgegeben wie ein Auto in der Werkstatt mit einem Auftrag, was zu machen. Und dann geht man weg. Man darf nicht mal in der Werkstatt dabei sein.
Man möchte nur den Abholtermin kennen.
Und man kommt den Abholtermin und dann wird er abgeholt. Aber in der Zwischenzeit steht das Auto vielleicht 3-4 Tage dort und über Nacht braucht niemand beim Auto zu stehen. Aber ein Patient, der über Nacht in eine Klinik braucht, braucht seine Begleitung, braucht seine Unterstützung, braucht seine möglichen Infusionen, was auch alles zu tun ist. Und das ist ein entscheidender Punkt, dass häufig die Menschen nicht bereit sind, ihre Angehörigen in Kliniken zu begleiten und zu pflegen. Das Gleiche gilt extrem für Pflegeeinrichtungen. Im Hospiz haben wir nochmal eine andere Situation. Hospiz haben noch eine besondere Situation in Deutschland. Da können wir uns noch näher drüber unterhalten. Aber das muss man sich klar sein, dass hier auch eine Delegation der Begleitung zum guten Ende an Profis abgegeben wird und an Organisationen. Und dass das Nest, das man bauen könnte, ob das nun auch in der Klinik ist oder zu Hause, das wird nicht gebaut.
Ich finde das gar nicht mal so widersprüchlich auf den ersten Blick. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, so eine Pflegeeinrichtung ist sehr teuer, kostet einen Haufen Geld und dafür erwarte ich auch eine gewisse Leistung. Dort sind Profis zugange, die wissen, wie man, oder sie sollten wissen, wie man mit sterbenskranken Menschen umgeht. Und meine Erwartungshaltung ist dann, sie sollen sich um alles kümmern, was wichtig ist, um meinem Verwandten ein gutes Sterben zu ermöglichen. Und ich gebe ihm sozusagen die moralische und familiäre Unterstützung. Also so habe ich in vielen Gesprächen wahrgenommen, dass Menschen denken.
Das ist sehr weit verbreitet und genau das ist der Fehler in der ganzen Geschichte. Das ist die typische Situation Autowerkstatt. Ich erwarte, dass dieser Service geleistet wird. Und das ist ein Denkfehler, wenn das übertragen wird auf Organisationen für Menschen, die sterbenskrank sind. Das ist ein absoluter Denkfehler. Wir sind eingebunden im Zusammenleben mit anderen Menschen und haben Verantwortung füreinander. Und darum ist es eine Aufgabe, diese Verantwortung auch in solchen Situationen zu leben und die Einbettung auch in dem eigenen Nest, in der Klinik oder in der Pflegeeinrichtung zu leben. Das geschieht in der Regel nicht. Das heißt, hier sehe ich ein ganz großes Manko in der Art und Weise, wie in Deutschland sterbenskranke Menschen oder auch pflegebedürftige Menschen begleitet werden. Und hier eine Verschiebung der Problematik oder auch der Not oder auch des Ärgers auf die Einrichtungen ist natürlich billig, nur ich halte es für falsch.
Welche Erwartungshaltung hättest du denn an Angehörige? Wie sollen sie sich einbringen? Was sollen sie konkret machen? Ich glaube, viele sind da auch hilflos in dieser Hinsicht.
In der Tat, es ist nicht nur ein Problem der Angehörigen, sondern auch ein Problem der Pflegekräfte und auch der Ärzte. Ich habe vor 25 Jahren bereits Seminare gemacht über die Integration von Angehörigen in die Pflege. Mit Stegreifspielen probiert und geschaut, wie man das machen könnte. Das Problem war, dass die Krankenschwester, damals Krankenschwester, nicht in der Lage und nicht bereit waren, Angehörige einzubeziehen in die Pflege.
Könnte ja auch ein bisschen länger dauern.
Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass es auch um die Professionalisierung geht. Wenn also das, was ich mache, wofür ich bezahlt werde, auch eine Ehefrau oder eine Tochter machen kann, dann ist das ja eigentlich keine besondere Qualifikation mehr. Mit welchem Recht werde ich dann dafür bezahlt? Das heißt, es gibt, und das möchte ich nur andeuten, eine Fülle von Aspekten, die diese gesamte Problemsituation begründen.
Und wie bringt man beide Seiten dann besser zusammen? Wie kann man das Zusammenspiel zwischen den Angehörigen, Freunden, den Begleitenden aus der Familie auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Profis verbessern? Was muss da geschehen, konkret?
Da kann ganz viel geschehen. Also ich hätte wieder ein Beispiel. Es ging darum, als wir angefangen haben, Hospizvereine zu gründen, die Frauen, sind ja in der Hauptsache Frauen, die dort arbeiten oder mitarbeiten, in Einrichtungen einzubinden. Und es ging um ein großes Pflegeheim. Da war die Leitung bereit, dass Ehrenamtliche dort mitarbeiten. Und es gab einen riesen Widerstand bei den professionellen Pflegekräften in dem Heim dagegen. Und dann haben wir ein Treffen vereinbart, bei dem die Mitglieder, die aus dem Hospizverein bereit waren, in dem Heim zu pflegen, zu begleiten, zu betreuen und die Mitarbeiter aus dem Pflegeheim zusammen. Ich habe das damals moderiert, um die Aspekte, die man so hat, Vorurteile, Wünsche auszutauschen miteinander. Mhm. Es war eine 2-3 Stunden lange Veranstaltung und dann gab es am Ende Abmachungen zwischen Teilnehmenden, das heißt Leitungen von Wohngruppen haben dann ein Bündnis gemacht mit einzelnen bewussten, ausgewählten von den ehrenamtlichen Helfern. Und das hat dann funktioniert. Dann gab es aber sofort das große Problem, dass die besuchenden ehrenamtlichen Mitarbeiter auch anderes tun sollten, also bei der Pflege mithelfen sollten. Und das dürfen sie wiederum nicht, weil sie nur am Bett sitzen dürfen und dürfen also Gespräche führen. Und das möchten die Krankenschwestern natürlich auch gern selbst machen. Also es gibt eine große Konfliktmengelage, die das zeigt. Meine Antwort auf deine Frage ist, man muss die interessierten Menschen und die beteiligten Menschen zusammenführen. Und mein Wunsch ist, dass es in jeder Einrichtung, also im Krankenhaus oder auch in den Pflegeeinrichtungen, 2-3 Menschen gibt, die also in der Lage sind, solche Bündnisse zu schaffen, also solche Begegnungen, solchen Austausch und das zu schaffen, das geht.
Also man müsste sowas institutionalisieren quasi, indem ich Menschen habe, die das Zusammenwirken der beiden Seiten organisieren.
Genau.
Einfach direkt ansprechen, so einfach kann es auch sein, ne? Ich würde da auch hingehen und...
Ja, das gibt dann schön auch so Case-Management dafür.
Ja, genau.
Das müssen Case-Manager sein.
Ja.
Und es gibt Ansätze in einigen Einrichtungen, das weiß ich wohl. Das hat ja früher sowohl das mit den grünen Damen gegeben, die besucht haben. Mhm. Also solche Besuchsdienste hat immer gegeben, aber die waren auf Sparflamme eigentlich. Das waren 20 Personen, die in einem großen Klinikum besucht haben. Mhm. Ich habe immer wieder Menschen betreut, die diese Tätigkeiten wahrgenommen haben.
Wir wollen gleich über die einzelnen Einrichtungen sprechen, über Vor- und Nachteile. Aber vorher interessiert mich noch, warum ist es denn so wichtig, sich jetzt schon mit einem oder mit seinem guten Ende auseinanderzusetzen? Womöglich auch altersübergreifend, also auch schon in meinen 30er Jahren sozusagen, weil wir auch von vielen gehört haben, die das Thema gerne verdrängen, sich dann damit beschäftigen wollen, wenn es soweit ist.
Ja, die Frage ist immer, wie man sich mit Situationen, die auf einen zukommen könnten, beschäftigt, wie weit ich die respektiere, dass sie auf mich zukommen könnten. Und meine Erfahrung ist, eine schrittweise Annäherung an solche Situationen ist hilfreicher, als darauf zu warten, dass der große Hammer kommt. Also ich selbst neige dazu, mich möglichst vorzubereiten, um dann gewappnet zu sein für so eine Situation und nicht auf einmal überfallen zu werden und dann in einer Notsituation völlig ausgeliefert zu sein und keine Rahmenbedingungen geschaffen zu haben. Das bedeutet also, dass das Gespräch mit meiner Familie stattgefunden hat über diese Situation. Dass sie nicht gesagt wird, der 88 geht es erst los, sondern zu sagen, es kann heute der Unfall kommen, es kann heute der Infarkt kommen.
Genau.
Und darum ist es sinnvoll, sich da bewusst zu machen. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag dran denke, aber es gibt dann einfach das Gespräch zur gemeinsamen aufgesetzten Patientenverfügung, zur Vorsorgevollmacht. Das macht man und dann kann man weitermachen. Und ist gut präpariert.
Hast du als Experte auch eine Vorstellung davon, wie dein gutes Ende aus deiner Sicht, aus deinem Wunsch heraus aussehen sollte?
Also zunächst erstmal möchte ich kein Ende haben und auch kein gutes Ende.
Wie jeder.
Ja.
Das ist etwas, was ich zunächst erstmal auch sehen muss.
Ja.
Und ein sehr renommierter Palliativmediziner hat ein gutes Buch geschrieben, das ich sehr schätze. Und er ist auch gefragt worden, was er für ein gutes Ende haben möchte. Und er hat dann einen Artikel dabei, so etwa 10 Seiten. Und dann habe ich das gelesen und habe ich gelacht. Und habe gesagt, er wünscht sich all das, was speziell mit dem Vorgang des Sterbens verbunden wird, dass das nicht passiert. Das heißt, er möchte autonom bleiben und nur als Beispiel.
Ja.
Ja, und die Autonomie zu verlieren, genau das ist das Charakteristikum von Sterben. Und wenn ich mir wünsche, die Autonomie nicht zu verlieren, ja, dann will ich nicht sterben.
Okay.
Und das Ganze kann ich dann ausmalen. Ich möchte bis zuletzt, ich möchte und so weiter, ich möchte. Und ich denke, ich habe kaum Chancen. Was ich mir wünschen kann, ist zum Beispiel, wie ich gern weiter betreut werden möchte. Ich kann angeben, zum Beispiel, welche Musik mir gespielt werden soll im Zimmer. Oder wie mir die Haare geschnitten werden sollen.
Oder welches Licht sein soll
im Zimmer. Welches Licht sein soll. Das sind Kleinigkeiten, die ganz viel ausmachen. Und da hätte ich einige Wünsche. Es gibt Dinge, die ich nicht hören möchte. Und es gibt auch Menschen, die ich nicht gern sehen möchte. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, die ich gern hätte, mich zu verabschieden. Also das sind die Wünsche, die ich dabei habe.
Ja, ja. Hast du auch einen Horror vor dem Krankenhaus? Weil, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, eine Mehrheit der Deutschen empfindet das Sterben im Krankenhaus als würdelos. Und das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass sich die Patienten dort in komplizierten sozialen Geflecht befinden und die Sterbenskranken halt sich mit unbekannten Strukturen, Abläufen und fremden, ausgelieferten Menschen, die über sie entscheiden, abfinden müssen. Und ich habe hier ein sehr schönes Zitat des früheren Reporters des Magazins Der Spiegel, Jürgen Leinemann, der seine Erlebnisse im Krankenhaus in wenigen Sätzen so zusammengefasst hat: In Gesundheitsfabriken wie der, in der ich jetzt lag, wurden Krankheiten behandelt, nicht Kranke. Der Mensch zählte nur als Symptomträger, sonst störte er. Sind das Erfahrungen, die du auch gemacht hast?
Das ist eine sehr weit verbreitete Erfahrung. Und wenn ich etwas ausholen darf, das ist nicht neu, das, was Leinemann gesagt hat. Diese Erfahrung ist der Grund gewesen für die Entwicklung der Hospiz- und Palliativbewegung. Die Kritik vor 60 Jahren ist gewesen, dass dort alles technisiert wird und genauso dann umgesetzt wird, wie das Leinemann dort schreibt. Leinemann hat ja sehr viel im Krankenhaus gelegen, ja, sehr, sehr krank gewesen und schreibt ja sehr offen und sehr ehrlich, was er erlebt. Und er schreibt auch, wo er Unterstützung bekommen hat. Das fehlt jetzt in dem Zitat.
Ja.
Diese Situation, Fokussierung auf die Krankheit, ist das, was die Menschen auch gern wollen. Die möchten gern einen Spezialisten haben, der genau für die Situation, in der sie krank sind, wie sie krank sind und wie intensiv sie krank sind, behandelt werden möchten. Das heißt, optional möchte jeder eine extreme Behandlung haben. Das, was möglich ist. Und das können nur Spezialisten leisten. Der Generalist kann das nicht leisten. Und insofern wandert er gerade in Krankenhäusern von einem Spezialisten zum anderen. Und der eine Arzt, der jetzt da war, ist am morgigen Tag nicht mehr da. Und so gibt es keine Bindungen. Dasselbe Problem haben wir mit der Versetzung von Pflegekräften auf den Stationen. Das heißt, diese sozialen Bindungen, die notwendig wären, existieren kaum. Die sind aufgrund der Struktur und auch der Ausrichtung auch von Kliniken wie Autowerkstätte nicht möglich. Das heißt, wir haben hier genau das, was ich vorhin angesprochen habe, als Problem, dass es keine Integration gibt für Menschen, die dort sind, auch nicht in den Klinikbetrieb. Wobei ich ausdrücklich sagen möchte, die Situation von damals, dass Menschen in die bewussten oder bekannten Badezimmer geschoben worden sind zum Sterben, die gibt es heute so nicht mehr.
Zum Glück.
Ja.
Ja, es gibt natürlich die Palliativstationen. Das ist eine andere Situation, dass also auch eine Tendenz besteht, und zwar nicht nur jetzt in Deutschland, auch in anderen Ländern, in Krankenhäuser, möglichst die Sterbenden aus der Station raushaben zu wollen. Das ist mit ein Grund, weshalb die Palliativstationen geschaffen worden sind. Weil dort werden von den verschiedensten Stationen sehr wohl Patienten verlegt, die jetzt sterbend sind, um dort betreut zu werden. Weil natürlich Krankenhäuser darauf ausgerichtet sind, möglichst keinen Sterbenden zu haben. Und eine Station ist dankbar, wenn sie möglichst von Tod befreit wird. Das ist Erfolgskriterium. Und darum werden solche Verschiebungen stattfinden. Das wird in der Literatur bereits vor 80 Jahren für Russland beschrieben. Auf der Krebsstation in dem Roman wird das genau beschrieben, dass die Verweigerung der Daten ein Grund dafür ist, dass man die Patienten verlegt.
Mhm. Du hast, Ernst, die Palliativstationen angesprochen, die nicht zuletzt aufgrund der von dir geschilderten Situation in Krankenhäusern auch entstanden sind. Auch du hast das ja sehr wesentlich auch mitgeprägt. Und als die Palliativstationen vor 30 Jahren etwa konzipiert wurden, dachte man ja damals mehr an kurzfristige, zeitlich begrenzte Aufenthalte mit dem Ziel, Symptome der Patienten, vor allem Schmerzen, zu lindern und sie dann anschließend wieder nach Hause oder in eine Pflegeeinrichtung zu entlassen. Doch jetzt ist eingetreten, wovor Kritiker schon in den 80er Jahren bereits gewarnt haben, Palliativstationen werden auch immer mehr zu reinen Sterbestationen und bis zu 80% der Patienten sterben dort auch, sagen Statistiken. Was läuft da jetzt schief?
Das heißt, es ist eine Zuspitzung dessen, was ich geschildert habe, dass die Begleitung von sterbenden Menschen auf eine kleine Gruppe von Menschen übertragen wird. Und das ist genau die Situation. Wir haben natürlich nur in 15% der Krankenhäuser in Deutschland Palliativstationen. Es gibt nur 350 Palliativstationen bei 1893 Krankenhäusern. Auch das muss man sich bewusst sein. Das heißt, die Menschen sterben in der Regel ohne Palliativstation in den Krankenhäusern. Mhm. Palliativstation ist eine Ausnahmesituation mit Menschen, die speziell sich vorbereitet haben, auch von der Persönlichkeit geeignet sind, Sterbenskranke zu begleiten und denen auch bewusste Räume zugestanden werden. Das bedeutet also, die Palliativstationen waren ursprünglich in der Intention gedacht, dass Patienten dort 4 bis 6 Wochen sein könnten.
Davon ist heute nur noch ein Bruchteil übrig geblieben.
Nein, wir haben heute die Verweildauer in den Krankenhäusern generell bei 7,2 Tagen liegen. Und auf Palliativstationen, das verschiebt sich bei den einzelnen Palliativstationen, in den einzelnen Krankenhäusern, Tendenz 6 Tage. Aber statistisch gesehen bedeutet das, wenn jemand dann 3 Wochen dort ist, was passieren kann, wird das natürlich zahlenmäßig sofort ausgeglichen, dass 3, 4 Patienten nach einem Tag sterben oder 2 Tagen. Ja. Und wir haben die schreckliche Situation, ich habe das schon mal genannt, dass auf Palliativstationen innerhalb von 24 Stunden 5 von den 12 Patienten versterben.
Was schrecklich ist für die Pflegekräfte auf der einen Seite. Ne?
Ja, und auch für die Menschen, die dort versterben, auch für die Angehörigen, sie können nicht entsprechend betreut werden. Diese Tendenz der Fokussierung auf wenige Einrichtungen ist unglaublich und verschlimmert das Ganze und zeigt aber auch die Problematik.
Wie innerhalb so kurzer Zeit überhaupt ein Nest, um bei diesem Bild zu bleiben, gebaut werden kann, das ist fast unmöglich.
Das geht nicht, nein.
Ja. Wir wissen aus Befragungen, dass kaum jemand in einem Pflegeheim untergebracht werden oder gar sterben möchte. Der Widerstand gegen den Umzug in so ein Pflegeheim, der ist riesig. Und entsprechend heftig ist die generelle Kritik an Pflegeheimen. Woher kommt denn dieser schlechte Ruf? Und ist er deiner Meinung nach gerechtfertigt?
Also ich sehe vor allen Dingen 2 Gründe. Der eine ist, in einem Pflegeheim kommt jemand, der pflegebedürftig ist, dem es nicht gut geht, der nicht mehr allein zurechtkommt, wo die Autonomie nicht mehr funktioniert, der sich nicht mehr selbst versorgen kann, der auf Hilfe von Dritten angewiesen ist. Das heißt, er muss seine Autonomie aufgeben, wenn er ins Pflegeheim kommt. Er ist auch wie in einem Krankenhaus nur Gast, nur Gast und ist völlig abhängig von anderen. Im Krankenhaus, da denkt man, da kommt man noch nach 7 Tagen raus. Im Pflegeheim, open end. Ja. Das ist ein Aspekt. Der zweite ist, dass hier eine typische Verschiebung stattfindet, nämlich man sagt nicht, es ist sehr schlimm, dass meine Mutter, mein Vater oder ich so krank bin, so pflegebedürftig bin, so inkontinent bin, so dement bin. Das sagt man nicht, sondern man sagt dann, die Pflege macht man dafür verantwortlich. Das heißt, es ist eine Verschiebung der Begründung. Das heißt, man sagt nicht, die Krankheit ist das Problem, sondern die Pflege der Krankheit ist das Problem. Das ist ganz klassisch. Das findet man ständig, wird nur nicht aufgedeckt, diese Problematik. Das heißt, man macht eigentlich die Pflegenden dafür verantwortlich in einer Pflegeeinrichtung, dass jemand krank und pflegebedürftig ist. So paradox ist das.
Nach dem, was wir gerade über Krankenhäuser erfahren haben, über Pflegeheime erfahren haben und auch im Hinblick auf Palliativstationen, dass das, was ursprünglich einmal intendiert war, heute auch sich ganz anders entwickelt hat, ist es verständlich, denke ich, dass sehr viele Menschen, wenn sie schon nicht zu Hause sterben können, sich sagen, dann aber bitte in einem Hospiz. Weil, auch das zeigen viele Umfragen, sehr viele Menschen der Überzeugung sind, dort ist ein gutes Sterben noch möglich, weil da herrschen ganz andere räumliche und personelle Rahmenbedingungen und die Betreuung ist eben auch eine ganz andere. Was ist das Besondere an einem Hospiz und woher kommt dieser gute Ruf?
Es gibt eine Fülle von Antwortmöglichkeiten und die stauen sich im Augenblick gerade bei mir. Ich möchte einen Grundgedanken vermitteln. Der Begriff Hospiz im palliativen Bereich ist von St. Christopher in London entwickelt worden. Von Cicely Saunders, die ich ja überaus schätze. Saunders hat eine Altenpflegeeinrichtung verändert, indem sie die Menschen, die in der Umgebung des Altenpflegeheims gearbeitet und gelebt haben, in die Pflege einbezogen hat. Okay. Das war eine Pflegeeinrichtung, die entsprechend verändert worden ist durch diese unglaublich engagierte und kompetente Frau. Das heißt, sie hat dann Partnerschaften für die Bewohner der Einrichtung gesucht, die dann begleitet wurden bei der Begleitung. Das ist der Hospizgedanke von Cicely Saunders. Was hat man jetzt aber gemacht im Laufe der letzten Jahre? Hat Hospiz aus diesem Kontext rausgenommen, dass es eigentlich eine Pflegeeinrichtung ist und hat dann eine Sondersituation geschaffen. Eine elitäre Situation, dass es spezielle Häuser gebaut werden mit großem finanziellen Aufwand. Ich habe ja einige verfolgt dabei und auch begleitet. Für 8 bis 12 Patienten. Und dann sind es auf einmal keine Patienten mehr, dann hier heißen sie Gäste. Sind sie auch in der Pflegeeinrichtung und sind sie auch im Krankenhaus. Aber hier heißt es Gäste. Sie werden nicht als Patienten angesprochen, sondern als Gäste. Und interessanterweise, die Gäste brauchen keinen Pfennig zu zahlen, dass sie dort sind. In der Pflegeeinrichtung hätten sie vielleicht 2.000 oder 3.000 Mal Euro zusätzlich zu den Kosten, die jetzt von den Pflegekassen übernommen wird, zu zahlen gehabt.
Und wie ist das möglich finanziell?
Das wird refinanziert von den Krankenkassen und zwar völlig. Die Träger müssen 5% selbst beitragen, das ist sie verpflichtet, aber 95% bekommen sie refinanziert. Mhm.
Lukrativ, also angenehm.
Ja, und das führt dazu natürlich, dass es sehr begehrte Plätze sind in den Hospizen.
Von denen es im Übrigen viel zu wenig gibt, wie immer wieder beklagt wird, vor allen Dingen auch im Osten Deutschlands.
Ich würde gerne die Hospize abschaffen.
Oh.
Ja, ich mache das sehr bewusst, auch deutlich.
Du, der sie mitgeschaffen hat,
sozusagen. Nein, ich habe sie nicht geschaffen, ich habe sie begleitet.
Ich habe sie
begleitet und ich habe auch supervidiert.
Ja.
Ich kenne die Situation und schätze die Arbeit.
Ja.
Nur, ich bin nicht bereit zu respektieren und zu akzeptieren, dass hier eine ganz kleine Zahl, das sind 260 stationäre, derart ausgestattet werden, in Konkurrenz zu den Pflegeeinrichtungen. Mein Plädoyer ist, die Pflegeeinrichtungen hätten die gleichen Ausstattungen notwendig und auch die finanzielle Ausstattung, wie auch die räumliche Ausstattung, wie das bei den Hospizen der Fall ist. Das heißt, ich bin dagegen, dass es Hospiz ein Sonderfall ist. Das ist Premium, das ist Paradies im Vergleich zu anderen. Dass darum auch sehr viel mittlerweile passiert, ist eine andere Situation. Das heißt, dort waren die ursprünglichen Ziele auch ausgerichtet auf 6 bis 8 Wochen für die Bewohner oder für die Gäste. Das reduziert sich mittlerweile auch auf 3, 4 Wochen. Und dort passiert es mittlerweile auch, dass sehr schnell Menschen, die dorthin kommen, versterben. Aber ich habe auch in einer Supervision in einem großen Hospiz mitbekommen, dass dort jemand 12 Jahre war. Eine bessere Unterbringung als im Hospiz kannst du nicht bekommen. Nicht
geben, ja. Das finde ich einen sehr interessanten und für mich jetzt auch neuen Gedanken. Also ich hatte bisher gedacht, man muss die Hospizbewegung noch sehr viel stärker unterstützen. Wir brauchen mehr Hospizplätze, weil dort eben, ein Sterben möglich erscheint, das mir auch entsprechen würde, wo ich mir dächte, wenn ich nicht zu Hause, dann da. Also brauchen wir mehr davon. Und jetzt sagst du aber, wir müssen grundsätzlich die Bedingungen verbessern und der Weg dahin führt nicht durch mehr Hospizplätze, sondern durch eine bessere und vielleicht auch hospizähnliche Ausgestaltung der Pflegeheime.
Genau so.
Aber redest du daraus aus einem Zustand des Pflegenotstands heraus?
Der Gleichberechtigung.
Ja, das ist sehr interessant.
Das ist einfach ein Aspekt der Gleichberechtigung.
Aber wenn es mehr Hospize gibt, bekommen ja mehr Menschen die Möglichkeit, auch in ein Hospiz zu gehen.
Aber bitte, sterben in Deutschland 2022 1.020.000 Menschen. Wie willst du für 1.020.000 Menschen einen Hospizplatz bauen?
Ja.
Aber wir haben immerhin eine riesige Anzahl von Pflegeeinrichtungen. Es gibt 16.000 Pflegeheime in Deutschland. Und es gibt 15.400 Pflegedienste. Und es gibt 260 stationäre Hospize. Was sind das für Relationen?
Aber würden ad hoc die Pflegeheime, die Situation im Pflegeheim verbessert werden, würde man jetzt die Hospize abschaffen?
Ich will die nicht abschaffen, ich will die in Pflegeeinrichtungen integrieren. Ich möchte sie integrieren und möchte nicht als diese Premium-Situationen haben, die in der Regel für Menschen offen sind, die auch die Möglichkeit haben, dort reinzukommen. Sie brauchen ein ärztliches Gutachten dazu, sie müssen aufgenommen werden und so weiter. Das ist ein Run auf diese Plätze. Und es gibt Fehlbelegungen, weil das eben kostenfrei ist.
Mhm.
Und ich hätte gern, dass dieses Modell als generelles Modell für Pflegeeinrichtungen gilt.
Wer bekommt denn den Vorzug? Du sagst, es gibt viel zu wenig Plätze in einem Hospiz. Wer bekommt die denn dann?
Oh, das weiß ich im Detail nicht. Ich kenne die verschiedensten Aufnahmefälle und ich weiß nicht, warum der aufgenommen ist, warum jemand dorthin gekommen ist. Es gibt Kriterien dafür, dass jemand aufgenommen wird. Aber wir wissen doch alle, wie Kriterien gehandhabt werden können. Da brauchen wir uns doch nichts vorzumachen.
Hm. Ich habe noch eine wichtige Frage. Und zwar bin ich letztens Taxi gefahren und er hat mir erzählt, ein über 70-jähriger Mensch, der eine Rente von etwa 700 Euro bekommt, aber seine Miete allein schon 850 kostet. Und er eben Taxi fahren muss, um eben über die Runden zu kommen. Und ja, wie er einmal sterben wird, hat er sich auch gefragt. Und tatsächlich ist es ja so, dass viele Menschen in Deutschland, jetzt ist ja Sterben gar nicht so günstig. Eigentlich möchte ich die Frage stellen, kannst du so ein bisschen die Angst davon nehmen, dass Sterben zu teuer wird, auch in Pflegeheimen? Also der Staat kommt ja für etwas auf, wenn ich in diese Situation komme.
Wenn man nicht aufhört, die Situation der Begleitung von Sterbenden, das heißt in Organisationen, wir haben ja 70%, die in Organisationen sterben, behandelt wie eine Autowerkstatt, dann haben wir diese Problematik, dass es immer teurer wird, wie beim Auto auch, immer teurer. Aber unzulänglich, weil ich ein Auto nicht mit einem Menschen vergleichen kann oder einen Menschen mit einem Auto vergleichen kann. Das heißt, andere Bedingungen. Und die Frage wird sein, wie weit die Menschen in Deutschland bereit sind, sich hier in die Begleitung von Schwerkranken, Sterbenskranken zu integrieren. Und zwar jedermann, soweit das möglich ist. Es gibt Differenzierungen natürlich, die respektiert sind. Wenn man weiterhin nur delegiert und nicht bereit ist, auch dann das zu zahlen, dann wird es genau das geben. Dann kommt der Zusammenbruch in irgendeiner Weise. Aber getroffen werden diejenigen, die kein Geld haben. Und nicht diejenigen, die das immer noch zahlen können. Also die einen SUV fahren, haben dann kein Problem. Aber die, die einen kleinen Gokomobil fahren, um das jetzt auch alter zu machen, die haben ein Problem.
Ernst, abschließend vielleicht. Also ich persönlich stelle mir ein gutes Sterben so vor, dass möglichst liebe, vertraute Menschen um mich herum sind. Ich hoffentlich nicht sediert bin, weil dann hätte ich nichts davon, sondern meine Schmerzen so im Griff sind, dass ich das gut ertragen kann. Und trotzdem sage ich jetzt auch noch, ich gehöre auch zu denen, die dieses Szenario am liebsten zu Hause erleben würden. Was, Ernst, sollte man tun, wenn man zu Hause sterben möchte?
Es gibt viele Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. Das erste ist, sorg dafür, dass du dich mit deiner Frau verträgst.
Das ist nicht unwesentlich.
Dass deine, Kinder,
dass deine Kinder zu dir kommen, dass du deinen Kindern erzählen kannst und deiner Frau, was, wie es dir geht, dass sie dir zuhören. Und nicht schrecken, wenn du ein bisschen dement geworden bist. Das ist die entscheidende Voraussetzung für zu Hause. Alles andere ist sekundär. Die Pflegedienste, die zu Hause das übernehmen können, auch das ist sehr schwer, weil auch dort die Kräfte fehlen, die das machen. Das heißt, ich kümmere mich drum. Ich bin frühzeitig in einen Pflegedienst integriert. Ich arbeite im Hospizverein mit Und so habe ich mir ein Netz geschaffen, was mich begleiten wird in der konkreten Situation. Mhm. Und die Ärzte werden kommen, ganz sicher. Und auch die Pflegekräfte werden kommen, wenn ich in dieser Weise integriert bin. Und dann kommen auch die Nachbarn, die mich unterstützen und nicht allein lassen. Mhm. Das ist der eine soziale Aspekt. Der andere Aspekt, ein räumlicher Aspekt ist, reicht mein Zimmer, das ich habe, in dem ich lebe, dazu aus? Reicht mein Geld aus, dass ich mich entsprechend zu Hause einrichten kann für alle Fälle? Ja. Es wird häufig vergessen, dass die reine Wohnsituation ein Problem sein kann. In einem Einfamilienhaus ist es sehr viel anders und einfacher als beispielsweise in einer anderthalb Zimmerwohnung. Also auf diese Feinheiten muss man dann achten. Ja.
Ist es denn so, dass die heimische Ausstattung beispielsweise, wenn man ein spezielles Bett braucht, auf den privaten Geldbeutel zurückfällt?
Das kommt von der Krankenkasse.
Okay, aber dann ist das ja kein Problem.
Richtig, aber du brauchst dann ein Zimmer, in dem ein Pflegebett reinpasst.
Ja. Und du brauchst eine Familie, die diesen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, die diesen Raum als Sterberaum respektiert.
Genauso.
Ja.
Genauso.
Im besten Fall ist das alles gegeben, um ein schönes Sterben zu gewährleisten. Ich muss ja sagen, so ganz detailliert mache ich mir darüber tatsächlich noch keine Gedanken. Vielleicht ist es das Alter, vielleicht ist es aber auch, ja, die Tatsache, dass ich aktuell noch gesund bin, obwohl ich natürlich weiß, dass es auch heute noch sich ändern kann. Aber tatsächlich ist es für mich irgendwie gut zu wissen, dass ich auch Familie und Freunde um mich rum habe. Aber wo genau ich sterben werde, solange es nicht auf der Straße ist und ich ein Bett habe, ein Nest, ist es mir aktuell noch gleich, was mich ja auch irgendwie flexibel macht.
Ich muss dir ungern widersprechen, Lea. Du beschäftigst dich intensivst mit diesen Fragen, sonst hättest du nicht den Podcast mit uns zusammen gemacht.
Das stimmt, das stimmt. Und ich komme trotzdem auf den Schluss, dass es mir örtlich gesehen, dass ich da sehr flexibel denke.
Ja. Das tut jeder.
Ja.
Nach all der Diskussion, Ernst, würdest du denn sagen, dass es sinnvoll ist, sich schon zu gesunden Zeiten einen Platz auf der Palliativstation oder im Hospiz für alle Fälle dann zu sichern?
Oh, das ist illusionär, denke ich. Das wird nicht gehen, das wird auch nicht funktionieren. Was ich tun kann, ist, ich kann solche Einrichtungen unterstützen. Da gibt es viele Möglichkeiten der Unterstützung und dann bin ich bekannt. Und dann mögen die mich dann auch und die nehmen mich dann auch. Das sind die einfachsten Formen, wie man das präparieren kann. Aber sonst Anmeldeschluss oder Anmeldung.
So wie bei der Kita, wo du dich schon vor der Geburt anmelden musst, das gibt es nicht.
Bevor du zeugst, also das geht nicht.
Vielen Dank für die Diskussion auch heute wieder, Ernst und Papa. Vielen Dank, dass auch Sie uns so aufmerksam zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie weiter diskutieren mit uns, zum Beispiel auf Instagram, Sterben und Trauern, der Podcast heißen wir dort. Ja, wir sind immer offen für Anregungen und freuen uns auf die nächste Folge mit Ihnen. Bis dahin. Tschüss.